Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talkgästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ethics and Euros. Mein Name ist Karin und ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge, in der wir über nachhaltiges Investieren aus dem Blickwinkel aus zwei unterschiedlichen Generationen sprechen wollen. Und dafür habe ich mir zwei AnlegerInnen eingeladen hier ins Studio bzw. zugeschaltet. Denn Eukokredit hat ja weltweit rund 50.000 AnlegerInnen und davon ist tatsächlich fast die Hälfte aus Deutschland. Ja, und in dieser Folge werdet ihr zwei der knapp 25.000 deutschen AnlegerInnen kennenlernen. Ja, und wir wollen einfach gemeinsam schauen, welche Bedeutung hat eigentlich das Thema Geldanlegen und vor allem das Thema nachhaltiges Geldanlegen in den unterschiedlichen Generationen. Wir wollen auch gucken, welche Rolle das Thema Geldanlegen bei Frauen spielt oder auch mal gespielt hat in der Vergangenheit. Ja, und wir wollen einfach gucken, welche Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch, welche Unterschiede gibt es denn eigentlich in den verschiedenen Generationen. Ja, und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich meine beiden Gäste bzw. Gästinnen. Eine der beiden Gästinnen sitzt mir auch direkt gegenüber hier im Kölner Tonstudio. Das ist Annika Denninger.
Hallo.
Hi Annika. Annika ist Anfang der 1990er Jahre geboren. Sie ist Entwicklungsökonomin und sie ist derzeit bei UNICEF als Data Scientist tätig.
Genau, richtig.
Und du bist seit 2021 Anlegerin bei Eukokredit.
Korrekt, also auch ganz frisch.
Und sogar noch zusätzlich, das kann man auch noch erwähnen, ehrenamtlich aktiv für Eukokredit.
Immer mal wieder ein bisschen.
Ja, klasse. Sehr schön. Ja, schön, dass du da bist. Und aus Reutlingen haben wir per Telefon zugeschaltet Dr. Günther Banzer. Günther ist 1950 geboren und er ist tatsächlich eines der Gründungsmitglieder des ersten deutschen Förderkreises, auf dessen Initiative ja dann in den Folgejahren 7 weitere Förderkreise gegründet wurden. Und ja, man kann sagen, eigentlich der Grundstein gelegt wurde für Eukokredit in Deutschland. Ja, und Günther ist Theologe und Philosoph und auch er ist ehrenamtlich aktiv für Eukokredit. Hallo Günther,
ja,
schön, dass du da bist.
Nach wie vor gerne aktiv, ja.
Klasse, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Und ja, es geht ja heute darum, generationsübergreifend ins Gespräch zu kommen. Und wir wollen, wie gesagt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufdecken zwischen euren beiden Generationen. Und ja, ich habe im Vorfeld tatsächlich schon eine Gemeinsamkeit zwischen euch entdeckt. Die ist relativ simpel.
Ja, wir legen beide bei Eukokredit Geld an.
Ey, das ist die erste. Okay, ich habe zwei Gemeinsamkeiten entdeckt. Ja, relativ simpel. Ihr trinkt beide gerne Kaffee.
Ja.
Genau, und das passt super, denn wir wollen unsere Gäste und Gästinnen hier im Podcast ja auch immer auf ein faires Getränk einladen. Und bei euch ist es der Kaffee geworden. Deshalb haben wir uns schon mal so einen Bottich Kaffee hier zubereitet, den jetzt Annika und ich vor uns stehen haben.
Darf ich schon mal öffnen?
Ja, bitte.
Ich habe mir nämlich schon die Hafermilch eingegossen. Ja. Ich bin bereit.
Klasse.
Und ich trinke einfach schwarz.
Günther trinkt schwarz zu Hause.
Nee, ich mag es schon milchig.
Sehr schön.
Du magst auch schwarz?
Ich nehme straight, genau, schwarz, okay. Bitte. Genau, schön. Und lasst ihn euch auf alle Fälle mal schmecken, den Kaffee. Das ist übrigens Das ist ein Kaffee von unserer Partnerorganisation, beziehungsweise einer unserer Partnerorganisationen. Das ist die Partnerorganisation Norandino aus Peru. Und ja, laut Verpackung ist es übrigens ein relativ milder Kaffee.
Mhm.
Vielleicht schmeckt dir das jetzt auch raus.
Schon.
Passt für mich.
Okay.
Ja.
Und naja, der ist natürlich aus fairem Handel, ökologischer Anbau und so weiter. Und den Namen finde ich auch sehr schön von dem Kaffee. Der heißt nämlich Bio Café Esperanza, also Spanisch die Hoffnung. Das finde ich einen sehr schönen Namen für diesen Kaffee. Und ja, vor allem auch deshalb, weil Norandino, also unser Partner, in der Region nachhaltige Landwirtschaft fördert und eben auch Kleinbäuerinnen und Bauern dabei unterstützt, sich an den Klimawandel anzupassen. Ja, und das heißt natürlich, dass die Bauern und Bäuerinnen dadurch ein größeres Einkommen haben, ne? Also mehr Ernte, größeres Einkommen. Und gleichzeitig wird auch noch die Umwelt geschützt. Also
da schmeckt es umso besser. Ja. Wenn man das alles weiß, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, was hier den Geschmack wahrnimmt.
Genau.
Und er schmeckt wirklich gut. Also ja, ich finde ihn lecker. Er ist mild, aber er ist irgendwie aromatisch. Mhm. Oder es ist die Hafermilch, die ich gerade reingegossen habe.
Vielleicht ist es nicht. Als richtige Sommeliere würde das wahrscheinlich gerade nicht durchgehen, den zu mischen. Aber ich finde ihn auch sehr lecker. Und ja, ich würde sagen, mit diesem Kaffee in der Hand starten wir jetzt mal in die heutige Folge. Die zweite Gemeinsamkeit zwischen euch habt ihr ja schon festgestellt, oder die erste eigentlich, nämlich, dass ihr beide bei ÖkoCredit anlegt. Und genau, es geht ja heute auch oder vor allem um das Thema nachhaltiges Geld anlegen. Und ja, Nachhaltigkeit ist natürlich so ein riesiger Begriff, da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ja, aber mich würde erstmal interessieren, was ist Nachhaltigkeit denn eigentlich für euch? Und ich würde jetzt einfach euch bitten, einmal folgenden Satz zu Ende zu machen. Ja, Nachhaltigkeit ist für mich Punkt, Punkt, Punkt.
Günther, magst du beginnen? Ja.
Nachhaltigkeit ist für mich, wenn kommende Generationen die gleichen Chancen haben wie wir heute.
Also Chancengleichheit.
Schön. Ja, ich wusste natürlich schon, dass es ums Thema Nachhaltigkeit geht, deswegen ich belese mich dann immer so. Und jetzt habe ich natürlich dieses Drei-Säulen-Diagramm direkt im Kopf. Das ist dann die Säule Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und das, was Günther angesprochen hat, dieser Wohlstandserhalt über Generationen wäre eben der ökonomische Aspekt. Das ist das, was mir da jetzt direkt so einfällt.
Ja, super. Danke für diesen schönen Einstieg. Damit sind wir auch schon mittendrin in unserem heutigen Podcast. Ja, ihr beide seid ja in komplett unterschiedlichen Generationen geboren. Also Günther, du bist ja in der Nachkriegszeit geboren, 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja, ja. Auch davon geprägt. Ja.
Auch davon geprägt, genau. Und gehörst damit ja der sogenannten Generation Babyboomer an. Und Annika, du bist Anfang der 1990er Jahre geboren, also erst ein paar Jahre nach Mauerfall, gehörst damit dann offiziell zur Generation Y. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Gemeinsamkeit zwischen euch ist ja, dass ihr bei ÖkoCredit anlegt, beziehungsweise auch im Fall von Günther, dass du sogar ein Gründungsmitglied bist von dem ersten deutschen Förderkreis. Ja, mich würde jetzt ganz am Anfang erstmal interessieren, was waren denn oder sind eure Beweggründe für eine nachhaltige Geldanlage? Vor allem bei ÖkoCredit. Also wenn wir es mal chronologisch anfangen. Günther, warum hast du dich damals entschieden, den Förderkreis mitzugründen? Wie kam das dazu?
Ja, vielleicht muss ich da eine kleine Vorgeschichte erzählen, wie es zur Gründung des ersten deutschen Förderkreises kam. Denn Förderkreise waren ursprünglich gar nicht vorgesehen. In den 70er Jahren wurde in den Kirchen die Frage diskutiert, wie können wir Entwicklung in armen Regionen wirksamer fördern? Spendengelder allein reichen nicht. Und so wurde die Idee entwickelt, dass Kirchen und ihre Mitglieder auch Teile ihrer Rücklagen dafür einsetzen könnten. Und der Anstoß, der kam von den amerikanischen Kirchen, weil sie nämlich in der Zeit des Vietnamkriegs plötzlich festgestellt haben, huch, wir haben ja viele Gelder in Chemie- und Rüstungskonzernen investiert. Und da sind sie an den Ökumenischen Rat der Kirchen herangetreten mit der Bitte, könnten wir nicht als Kirchen eine alternative Anlagemöglichkeit mit einer klaren sozialen Ausrichtung auflegen?
Ja.
Und diese Idee, die führte dann zur Gründung 1975 für die Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft EDCS, heute ÖkoCredit. Und jetzt kommt das Interessante. Als es nämlich ans Einzahlen ging, zögerten die Kirchen. Da meldeten sich die Bedenkenträger und sagten ja, ob wir überhaupt die Armen erreichen können und wenn wir sie erreichen, ob sie überhaupt ihr Darlehen zurückzahlen könnten. Mhm. Also entstand die Situation, eine faszinierende Idee war im Raum und plötzlich drohte ihr das aus.
Und dann kamen die Förderkreise.
Da haben sich rund 30 entwicklungspolitisch Engagierte im Mai 1978 versammelt und gesagt, man kann doch eine geniale Idee nicht aufgeben, bevor man sie erprobt hat. Und für mich war klar, da werde ich Gründungsmitglied. Das kann nicht sein, dass man eine Idee schon begräbt, bevor man sie erprobt hat.
Das heißt, damals ging es dann auch ganz stark von den, also nicht dann von institutionellen Anliegenden aus, sondern von Privatanliegenden, die das dann vorangestoßen haben, diese Idee.
Ja, genau. Es waren dann Kirchengemeinden, Einzelpersonen, die das vorangebracht haben. Die konnten ja jetzt über den Förderkreis und die späteren Förderkreise selber Genossenschaftsanteile erwerben. Und jetzt muss man im Nachhinein sagen, das Schöne daran war eigentlich, dadurch, dass die Kirchen zögerten, entstand eigentlich eine breite Basisbewegung mit Tausenden von Mitgliedern. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache.
Ja, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Eukocredit. Ne? Es gibt nicht viele, die sowas Ähnliches, so eine ähnliche Geschichte haben wie Eukocredit.
Was man vielleicht noch dazu sagen müsste, Karin, ist, niemand wusste damals wirklich, ob das funktioniert. Es war wirklich ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Da waren Risiken dabei, ob das wirklich klappt. Und da hat Eukocredit, muss man jetzt im Rückblick sagen, wirklich Pionierarbeit geleistet und gezeigt, ein weltweites solidarisches Wirtschaften ist möglich.
Und ist eben mutig vorangegangen und hat die Idee ausprobiert. Ja, super. Und Annika, wenn du den Blick jetzt auf deine Investition richtest, wie kamst du denn dann rund 40 Jahre, nachdem diese Pionierarbeit geleistet wurde, zu Eukocredit? Was ist deine Geschichte?
Ich habe tatsächlich meinen Vater dafür nochmal angeschrieben, weil ich mich daran erinnern kann. Kennt ihr die Minka Grimm?
Ja.
Genau, das ist ja die Schatzmeisterin gewesen vom Westdeutschen. Mhm. Schatzmeisterin war sie allerdings, glaube ich. Und ich habe ja Entwicklungsökonomik studiert und mein Papa hat mich, das finde ich ganz süß, schickt mir aber ganz gerne Zeitungsartikel, in der Regel dann so in gescannter PDF-Form. Es können jegliche Artikel sein, die dann irgendwas mit meiner Profession zu tun haben. Und es war ja irgendwie klar, dass ich in die Entwicklungshilfe gehen möchte oder irgendwas in die Richtung machen möchte. Und da kam dann tatsächlich mal ein Artikel vom Generalanzeiger über die Minka Grimm. Tatsächlich. Das war so ein kleiner Artikel und den habe ich zugesendet gekriegt von meinem Vater.
Ach, wie witzig.
Ja, und da ging es dann auch ein bisschen natürlich um Eukocredit, was sie so gemacht hat im Entwicklungsbereich, aber dass sie jetzt eben bei Eukocredit im Vorstand ist, etc. Beziehungsweise im Westdeutschen Förderkreis von Eukocredit. Und ich habe das so gelesen und ich war ja damals im Masterstudium, habe wie gesagt Development Economics studiert und habe viele Paper, Forschungspapiere gelesen zum Thema Mikrofinanzierung und habe eigentlich war in dieser Bubble, in diesem Kosmos schon so ein bisschen unterwegs und eigentlich kannte man da die großen Institutionen, weil man natürlich auch die Augen offen hatte, was sind potenzielle Arbeitgeber später. Aber Eukocredit kannte keiner, habe ich vorher noch nie gehört. Und da war ich auf der Website und habe mir das Netzwerk angeguckt und dachte, boah, die sind aber schon echt ziemlich groß. Und die Bilanzsumme ist auch groß. Und dann habe ich einfach mal beim Westdeutschen Förderkreis angerufen und hatte dann den Herrn Projunker am Telefon, den Geschäftsführer, den ehemaligen. Und der hat sich netterweise ganz viel Zeit für mich genommen und wir haben bestimmt eine Stunde gequatscht über, was ist Eukocredit, was macht denn ihr da? Ich hatte 10.000 Fragen. Hat mir dann auch erklärt, wenn ich irgendwie mich engagieren möchte, welche Möglichkeiten es da gibt, etc. Und ich glaube, ein paar Monate später habe ich mir dann meinen ersten Anteil in Höhe von 200 Euro gekauft, weil ich dachte, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Und dann habe ich mir das über längere Zeit angeschaut. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Und habe dann auch irgendwann mein Investment erhöht, aber habe mich da langsam vorgetastet. Also was mich an Eukocredit am meisten reizt, ist, dass es schon, finde ich, also es ist schon ein besonderer Player im Finanzmarkt. Ich habe mich im Studium viel mit Finanzmarktdynamiken auseinandergesetzt und vor allem über die Volatilität dieser Finanzsysteme auch sehr viel, meine Masterarbeit unter anderem darüber geschrieben. Was ich an Eukocredit ganz spannend finde, ist, dass Eukocredit ja wirklich als Genossenschaft aus dem Eigenkapital rauswirtschaftet. Das heißt, die Eigenkapitalsquote ist super hoch. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr technischer Grund, aber der ist für mich halt sehr wichtig. Im Finanzmarkt ist es eigentlich normal, über Schulden zu finanzieren. Und das kreiert Volatilität. Und Eukocredit umgeht das, indem es eben aus dem Eigenkapital raus wirtschaftet und aus dem Eigenkapital raus seine Produkte anbietet, was eben ein Kredit ist in dem Fall. Und im Prinzip nicht Schulden aufnimmt und dann wiederum Kredite zu vergeben, was eigentlich normal ist im Finanzsystem. Und das fand ich eigentlich interessant.
Und das war so für dich das Alleinstellungsmerkmal das, für Eukocredit?
Ja, das ist so vielleicht irgendwie sehr technisch und es ist, viele Leute fragen sich wahrscheinlich, hä, ist doch kein Grund. Aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, mich da irgendwie immer so kritisch mit auseinandergesetzt habe und so eine Systemkritik in mir hatte, habe ich da direkt die Bilanz aufgeschlagen, habe gesagt, wie machen die das denn? Und das war für mich persönlich tatsächlich ein Reizpunkt, mir die Genossenschaft mal genauer anzugucken.
Ja, die Herleitung habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört. Aber gut, ja, schön.
Das ist ja interessant, was du erzählst, Annika, wie du sozusagen einen finanztechnischen Zugang gefunden hast. Ja? Für uns damals in der Anfangszeit war ja praktisch Ökonomie und speziell auch Entwicklungsökonomie noch ein Ding mit 7 Siegeln. Ja? Und für uns war es spannend und wir haben da gesagt, wir lernen mit einem Anteilschein. Das heißt, durch den Kauf von Genossenschaftsanteilen lernen wir, wie funktioniert das aus dem Eigenkapital? Was ist ein fairer Kredit? Warum kommt es mit anderen Krediten zur Verschuldung von Kreditnehmern? Also das war eigentlich auch in der Anfangszeit sehr spannend. So haben sehr viele Laien, wie auch ich im Grunde, so ein bisschen wirtschaftspolitische Kompetenz erworben.
So ein bisschen Learning by Doing dann auch, sich langsam rantasten.
Und wenn wir jetzt so in den 1970er Jahren erstmal wieder bleiben, in den Anfangsjahren von Eukocredit und von den Gründungsjahren, dann nochmal die Frage an dich, Günther. Wie war das denn allgemein damals in der Gesellschaft? Gab es damals so ein Bewusstsein, dass wir nachhaltiger leben müssen? Oder war das so, wie du meinst, Pionierarbeit von Eukocredit und sonst gab es da keine anderen, die nachgezogen sind?
Ich kann vielleicht so sagen, also Nachhaltigkeit war Mitte der 70er Jahre noch kein Leitwort. Also in der Forstwirtschaft schon, aber nicht in der politischen Diskussion. Aber der Sache nach war es eigentlich im Blick. Ich erinnere zum Beispiel an den Bericht des Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums. Oder überhaupt kam in den 70er Jahren die sogenannte dritte Welt in den Blick der Öffentlichkeit. Und damit plötzlich, warum gibt es Hunger? Warum Armut? Wie ist das eigentlich mit der Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen in anderen Teilen der Welt? Und das haben viele Menschen, vor allem junge Menschen, als ungerecht empfunden. Und dann ist ja die Aktion Dritte Welthandel entstanden. Der erste Weltladen wurde 1973 in Stuttgart gegründet. Faire Handel Weltladen Bewegung sind entstanden. Oder interessant eigentlich auch noch die Erinnerung an die Kampagne von Brot für die Welt. Einfacher leben, damit andere leben können. Und damit wurde eigentlich damals schon die Frage gestellt, was hat unser Lebensstil mit Armut und Ausbeutung in anderen Teilen der Welt zu tun?
Das heißt, in den 1970er Jahren fing das ganze Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Bewusstsein schaffen über die Ressourcen und auch die ungleiche Verteilung. Die fand schon in den 1970er Jahren langsam statt.
Ja, man kann sagen, so an ganz verschiedenen Stellen ist dieses Bewusstsein aufgebrochen. Und da gab es verschiedenste Kampagnen. Eine, die eigentlich sehr nachhaltig war, das war die Kampagne Jute statt Plastik. Da können sich Ältere dran erinnern.
Ja, tatsächlich sagt die mir auch noch was. Ja, die sagt mir was.
Ja, Jute-Taschen aus Bangladesch von Frauen genäht. Da wurden 5 Millionen davon verkauft. Ja. Also Plastik schon damals als ein Problem erkannt. Ja? Und dann ist ja das Wort nachhaltig tatsächlich als Begriff aufgetaucht, und zwar im Rahmen der Kirchen. Auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1975, da wurde ein neues Leitbild für das kirchliche Engagement entwickeln. Wir wollen uns sagte man damals, einsetzen als Kirchen für eine gerechte, partizipatorische und überlebensfähige Gesellschaft. Und der englische Begriff war Sustainable Society, wo wir heute nachhaltige Gesellschaft davon sprechen.
Ja.
Wow. Und eigentlich, wenn du schon gefragt hast, wie das Bewusstsein im Blick auf Nachhaltigkeit sich entwickelt hat, der Begriff hat dann, das kann man eigentlich als Datum nennen, 1987 den Durchbruch in die politische Diskussion geschafft, nämlich durch den Brundtland-Bericht Our Common Future. Und das wurde zum Leitbegriff Sustainability, Nachhaltigkeit, von da an in der politischen Diskussion und dann vor allem ja durch Rio de Janeiro, durch die UN-Konferenz Umweltentwicklung, wurde dann nachhaltige Entwicklung zum Leitbegriff, was er bis heute ist.
Die übrigens 1992 stattfand in dem Geburtsjahr von Annika.
Ja, genau. Annika, du bist richtig eingeschrieben zur rechten Zeit.
Ja, genau. Ja, Annika, was denkst du denn so, diese, wenn man sich das anschaut, wie sich das jetzt so weiterentwickelt hat, es gibt ja heutzutage so Gefühls- und Trend zum nachhaltigen Leben, also gefühlt ja wirklich in jedem Bereich. Man achtet aufs Essen, man achtet aufs Reisen, man achtet auf Kleidung.
Voll, ja.
Das ist wirklich so wahrgenommen, wirklich so ein Trend. Und hast du das Gefühl, das ist auch beim Thema Geldanlage so? Gibt es da auch einen Trend hin zu nachhaltige Geldanlage?
Total. Ich würde aber ganz gerne noch auf das eingehen, was Günther gesagt hat, weil ich merke da schon so ein bisschen diesen Generation Clash, auch so in den Begrifflichkeiten. Ich zuck irgendwie immer zusammen bei den, das wird ja ganz gerne globaler Süden genutzt als Wort. Oder die dritte Welt. Und das passt irgendwie nicht so ganz in meinen Kopf, weil was ist denn die erste Welt? Das war damals so USA und Westeuropa. Die zweite Welt war dann der kommunistische Block und die dritte Welt, das war dann der Rest, das war dann die Armen, ja, in Anführungszeichen. Und ich finde, das ist halt genau so ein bisschen halt, finde ich jetzt so aus heutiger Perspektive, wenn ich da drauf gucke, ein bisschen, ja, das kann man differenzierter betrachten, genau beim globalen Süden oder beim globalen Norden, ja. Zum globalen Norden gehört dann auch Australien, was ja, also spricht er, also warum nennt man es geografisch, aber dann spielt die Geografie nicht damit rein. Also ich finde, das passt für mich irgendwie alles nicht zusammen. Und die Weltbank hat ja auch eine ganz nette Klassifizierung der Länder mittlerweile. Also dann hat man High-Income-Countries, Upper-Middle-Income-Countries, Lower-Middle-Income-Countries und Low-Income-Countries. Also man kann das mittlerweile, differenziert man das schon um einiges stärker. Aber das nur so als Side-Kommentar irgendwie, weil das immer so als Schlagwort immer noch benutzt wird. Und
ich sage immer bewusst sogenannte dritte
Welt
damals.
Richtig.
Weil man sieht ja, als was du erzählst, Annika, man wird sich auch der Sprache immer bewusster und schaut, wie können wir eigentlich das präziser ausdrücken, ja, um dich zum Beispiel in kolonialen Strukturen zu verhaften, solchen Dingen.
Nachhaltige Investition oder nachhaltiges Leben. Also ich bin ja jetzt 31, was natürlich so eine Riesenthematik ist in meiner Generation, ist so der persönliche CO2-Fußabdruck. Ja. Das heißt, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Auto besitzt oder einen Flieger steigt. Versucht auf tierische Produkte zu verzichten, weil man weiß, dafür wird der Amazonas abgeholzt. Im besten Fall lebt man sogar vegan, man reduziert seinen Plastikkonsum. Man versucht Fairtrade-Produkte zu kaufen oder bei Unternehmen nur zu kaufen, die nachvollziehbare Lieferketten haben, die faire Arbeitsbedingungen haben, faire Bezahlung etc. Das ist ja eigentlich so ein Ding, wonach man strebt aktuell. Und in der Investition ist es das Einzige, was mir da eigentlich so einfällt, sind die ESG-Kriterien. Wolltest du da auch noch mal genauer drauf eingehen, Karin, oder soll ich jetzt einfach mal
Du kannst gerne da noch drauf eingehen. Aber auch noch die Frage, so, ob das so für dich so wahrgenommen auch wirklich ein Thema ist, mit dem sich jetzt viele Leute beschäftigen.
Total,
also der Bereich nachhaltiges Anlegen.
Also ESG-Kriterien ist definitiv ein Thema. Was möchte man vermeiden? Man möchte Kinderarbeit vermeiden, man möchte Waffenhandel vermeiden, Prostitution und Abholzung des Amazonas, des Regenwaldes. Das sind so diese Schlagwörter, wo man irgendwie immer hofft, na, da will ich jetzt aber, das will ich nicht fördern. Und das macht man dann ganz häufig eben an den ESG-Kriterien fest. Ja, also ESG steht für Environmental, also die Umweltsicht, das sind Umweltkriterien. Dann Social, das ist dann eben demografischer Wandel, Ernährungssicherheit, alle sozialen Aspekte eben, die darunter fallen. Und der dritte Aspekt wäre dann Governments, also Aufsichtsstrukturen. Ja, das sind so Compliance-Themen. Themen in Unternehmen oder Antikorruptionsthemen. Und was man dann versucht, man versucht diese ESG-Kriterien irgendwie zu messen. Und dafür gibt es private Agenturen, die das machen, ja, Rating-Agenturen. Und man kauft sich dann so ein Siegel ein. Das heißt, man kann im Prinzip eigentlich auch, böse Zungen sagen, so ein bisschen Shopping betreiben. Gibt die eine Agentur mir nicht das Siegel, könnte ich ja mal zu anderen gehen und gucken. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal Google Scholar angeworfen und wollte mal wissen, was sagten die Forschung gerade zu den ESG-Kriterien. Und ich habe tatsächlich ein Paper gefunden, das ist in der Review of Finance publiziert, 2022, also recht aktuell. Die Review of Finance hat auch ein ganz gutes Rating, so. Ist vom MIT und von der Universität Zürich. Und die haben sich tatsächlich 6 Ratingagenturen angeguckt und haben mal geguckt, naja, kommen die denn zu ähnlichen Ergebnissen? Und tatsächlich ist die Korrelation dieser Ergebnisse schwankt zwischen 0,3 bis 0,7. Ja, so eine perfekte Korrelation wäre 1. Eine Korrelation von 1 würde bedeuten, dass unterschiedliche Ratingagenturen bei derselben Firma auf dasselbe Ergebnis kommen. Ja, das ist so die Utopie, da will man hin. 0,3 ist dann natürlich schon sehr gering. Gibt es jetzt nicht unbedingt den internationalen Standard, auf den man jetzt total vertrauen kann, meiner Meinung nach. Also ich finde das mit ESG schon auch ein bisschen schwierig.
Das heißt, für dich ist dieses Thema nachhaltige Geldanlage ist einfach noch, es ist zwar sehr präsent, aber es ist einfach mit den Bewertungskriterien noch überhaupt nicht da, wo es eigentlich mal hin sollte.
Ja, genau. Also ich wünschte schon, dass es noch verbessert wird, dass es da bessere Standards gibt, dass die detaillierter sind und dass man vielleicht nicht einfach nur so ein Siegel einkauft.
Ja. Annika, das ist sozusagen der Wunsch für, dass etwas wissenschaftlich sauber geklärt wird. Wie kann ich mich als Normalanleger irgendwie da orientieren, was eine wirklich gute, nachhaltige Anlage ist?
Das ist so die Grundfrage, die sich, glaube ich, viele stellen.
Ja, genau, richtig. Ja, und da sind natürlich die ESG-Kriterien so erstmal der Weg, den die meisten wählen, auch zu Recht wählen. Ja, das ist so der Standard, den man gerade bei nachhaltiger Investition geht.
Ja. Die übrigens auch bei Eukocredit angewendet werden.
Ja, natürlich.
Also es gibt ja auch die ESG-Kriterien, nach denen Eukocredit dann ihre Partnerorganisation auswählt.
Genau.
Ja.
Am besten ist halt natürlich in etwas zu investieren, wo man das Gefühl hat, das hat man wirklich verstanden, ja, was diese Unternehmung da treibt.
Genau.
Und das ist greifbar und da kann ich mich melden, da kann ich mich informieren persönlich.
So wie du bei Eukocredit das angerufen hast.
Genau. So, und da habe ich mal angerufen und habe mich mal richtig informiert.
Eine Stunde Intensivinformation.
Ja, genau. Und die Zeit wurde mir auch gegeben. Das hat mich sehr gefreut.
Spannend.
Das macht Eukocredit, da muss man auch lobend reden, ja, auch finde ich sehr aus, diese Greifbarkeit. Ja, man kann da anrufen.
Oder hingehen ins Büro.
Und hingehen, genau. Und man kriegt seine Antworten. Das ist nicht einfach irgendein Investment in irgendeinen Fonds ohne Ansprechpartner.
So wie Annika das jetzt von ihrer Generation her schildert, ist da ein Bewusstsein entstanden, sich zu fragen, wo ist überhaupt mein Geld und was wird mit meinem Geld gemacht? Und da ist vielleicht interessant, an die 70er Jahre auch nochmal geschwind kurz zu erinnern, weil da das kritische Bewusstsein für den Umgang mit Geld eigentlich erst entstanden ist. Ich erinnere mich noch an den Slogan einer großen Bank: Während Sie schlafen, arbeitet Ihr Geld. Und das wollten nun doch einige genauer wissen, wo und wofür und für wen arbeitet mein Geld. Und da war zum Beispiel die Apartheid-Bewegung, die Friedensbewegung, die Umweltbewegung, die haben aufgedeckt, wo haben große Banken ihr Geld investiert. Wo zementieren sie zum Beispiel Apartheid in Südafrika oder wo sind sie in Rüstungsprojekte verwickelt oder in umweltzerstörerische Großprojekte? Da ist also eine Art Aufwachen passiert und als Antwort darauf sind alternative Banken entstanden. Die GLS-Bank, die Öko-Bank, die Grameen-Bank von Muhammad Yunus in Bangladesch oder eben auch EDCS Eukokredit.
Genau, stimmt.
Das ist eigentlich spannend, dass an verschiedenen Stellen diese Antwortbewegung stattgefunden hat und alternative Investitionsmöglichkeiten geschaffen wurden.
Klar, das spiegelt auf alle Fälle wieder, dass da in der Gesellschaft auch ein Bewusstsein sich langsam geweckt hat.
Wenn ich zurückdenke, war so eine gewisse Aufbruchstimmung.
Das fühlt sich auch so an,
ja. Man kann die Welt zum Besseren verändern. Das war so wirklich eine gewisse Stimmung da.
Ich würde jetzt gerne noch einen Bogen zu einem ganz anderen Thema spannen. Hängt natürlich gerne, auch damit zusammen. Genau, also Oikocredit engagiert sich auch ganz stark im Bereich, man sagt immer Frauenförderung oder Frauenempowerment. Ich mag beide Begriffe nicht so unfassbar gerne, aber genau eben, dass Frauen unterstützt werden, darin ihre Lebenssituation aus eigener Kraft zu verbessern. Das merkt man unter anderem daran, dass 87% der Endkundinnen im Bereich Inclusive Finance, also im inklusiven Finanzwesen, Frauen sind. Da würde ich gerne einen Bogen einmal spannen zum Thema Frauen und Geld anlegen, weil ja bis in die, ich glaube, 1960er Jahre hinein Frauen kein eigenes Bankkonto besitzen konnten und eben das Thema Finanzen ganz lange noch nur ein Thema war, das für den Ehemann interessant war und eben einfach ein reines Männerthema war. Das hat sich jetzt zum Glück über die letzten Jahre und Jahrzehnte geändert. Ja, aber ich würde trotzdem gerne noch mal einen Blick zurückwerfen, wieder in die 70er Jahre, Günther, in die Gründungsjahre des Förderkreises. Wie war das damals? Also A, waren Frauen auch Gründungsmitglieder des Förderkreises und wer hat damals dann das Geld angelegt?
Also bei der Gründungsversammlung, ich sagte ja, es waren so ungefähr 30 Personen, war ein Viertel waren Frauen, habe ich extra jetzt noch mal nachgeschaut im Protokoll.
Das schon, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und dann bei den Anlegerinnen und Anlegern, das kann ich nicht mehr so genau sagen, da waren Frauen selbstverständlich da. Auch viele Ehepaare haben dann gemeinsam angelegt. Ja. Und dann ist klar, erst in den 80er Jahren auch durch die Frauenbewegung da nochmal das Bewusstsein sensibilisiert worden für die Rolle von Frauen. Und Oikocredit hat ja auch, wir in den Förderkreisen haben wir ziemlich früh darauf geschaut, ist die Zusammensetzung unserer Vorstände und anderer Gremien, sind da wirklich Männer und Frauen so in etwa 50-50 in der Aufteilung. Also das war uns schon sehr früh ein Anliegen.
Okay.
Aber wie gesagt, hat sich erst im Laufe der Jahre auch nochmal stärker entwickelt, bis hin, dass es ja dann auch ein Projektkriterium für Oikocredit war, was du gesagt hast, Frauen als Zielgruppe, dass sie vor allem Nutznießerinnen sein sollen und maßgeblich an Entscheidungsprozessen beteiligt.
Ja, und es hat sich ja doch nochmal einiges geändert in den letzten Jahrzehnten. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Annika, wie würdest du das denn sehen? Du bist jetzt Anfang 30?
31.
Genau. Und du hast dich ja, wie wir gerade schon gehört haben, schon sehr intensiv mit dem Thema Geldanlegen, auch vor allem nachhaltiges Geldanlegen, beschäftigt. Würdest du denn sagen, dass du repräsentativ bist für Frauen in deiner Generation?
Ja, ich finde, repräsentativ ist immer so ein schwierig. Also ich bin vielleicht repräsentativ für Leute mit so einem ähnlichen soziodemografischen Hintergrund. Ich glaube, jeder ist ja irgendwie anders aufgestellt. Das muss man einmal betonen. Aber für die Gruppe, ja, aus der ich komme, bin ich, glaube ich, schon repräsentativ. Weil die Investitionsfrage kam bei mir so ein Jahr nach Berufseinstieg. Mit Abschluss des Studiums, dann hat man erst einen Job gehabt, zum ersten Mal richtiges Geld verdient. Nicht mehr irgendwie von 700 Euro im Monat gelebt, sondern mal ein bisschen mehr Budget gehabt. Und dann kam relativ schnell die Frage, okay, was mache ich denn jetzt? Will ich ein Eigenheim? Wie will ich mich aufstellen? Und ich sehe da absolut kein Unterschied in den Geschlechtern. Also die Quote von ein Viertel, Günther, hätte ich mir fast kleiner vorgestellt, aber heute wäre das natürlich total unrealistisch. Heutzutage wären das wahrscheinlich mehr Frauen als Männer, weil es gibt ja auch mehr Frauen auf der Welt. So.
Ja, ich glaube, so ist es auch in den Förderkreisen.
Genau. Und was man dann eigentlich, also was meine Generation so macht, ist, man hat sich dann auf YouTube informiert bei, kennt ihr Thomas von Finanzfluss? Oder die Madame Moneypenny.
Ja, die
das
sagt mir
so,
was.
Genau, die hat auch den Fokus mehr so auch wieder auf Female Empowerment und habe dein Geld selbst unter Kontrolle als Frau. Und das haben sich sehr viele Frauen noch tatsächlich, oder auch Männer, auch viele Männer gucken Madame Moneypenny, glaube ich, das eben angeguckt. Und was aber eine riesige Thematik ist, tatsächlich, ist die unsichere Rente. Also das ist schon ein sehr großes Argument in meiner Generation, dass man sich einfach darüber bewusst ist.
Dass man selber vorsorgen
muss. Genau, man muss selber vorsorgen und das haben alle im Hinterkopf, informieren sich deswegen rechtzeitig eigentlich. Das merke ich, ist eine Riesenthematik. Aber was, Und das kann ich sagen, weil ich mit den Daten tatsächlich in meinem alten Job viel gearbeitet habe. Wo es schon einen Geschlechterunterschied gibt, ist in der Risikobereitschaft. Mhm. Also man sieht es tatsächlich in den Daten, dass die Männer sind einfach risikobereiter als Frauen. Das heißt, Männer investieren mehr, setzen auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Auto gegen den Baum. Ja, mhm. Deswegen zahlen sie in der Regel auch eine höhere Versicherungsprämie. Das sehe ich schon. Das sieht man schon, dass die Frauen da eher vorsichtig sind und auf Sicherheit gehen und Männer gerne eher Risiken eingehen tatsächlich.
Ich habe dafür auch eine Studie gefunden von N26 aus dem Jahr 2021. Die sagt nämlich, dass Frauen 29% weniger investieren als Männer aktuell. Mhm. Die Frauen in der Studie, als sie gefragt haben, warum ist das so oder was sind eure Beweggründe, warum habt ihr noch nicht investiert, dass eben oft gesagt wurde, ja, zu wenig Kenntnisse oder halt einfach die Unsicherheit, die sie spüren.
Ja.
Was denkst du denn oder kannst du dir vorstellen, wie kann man diese Lücke schließen, also diese 29%, die es einfach gerade einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen?
Mädels, traut euch. Ja. Also man kann sich natürlich informieren. Ich informiere mich immer gerne und viel, aber ich glaube, das ist eine total persönliche Sache. Mhm. Ich finde das aber auch nicht schlecht, risikoscheu zu sein. Ja, also darin kann ja auch eine Stärke liegen. Mhm. Deswegen, also mein Appell wäre einfach, informiert euch so gut, wie es geht und traut euch dann auch mal ein bisschen was. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich Geschlechterunterschiede, die man doch auch noch beobachtet, wo auch immer sie herkommen. Ja,
ja, genau. Das ist ja so die Thematik Geschlechterunterschiede bei Geldanlage. Mhm. Was aber auch, möchte einfach so am Rande noch nennen, was aber wichtig ist zu sehen, dass Frauen sehr gut mit Geld umgehen können. Sie, vor allem die wenig Geld haben, wenn ich denke, ich habe viel mit sozialen Themen im beruflich zu tun gehabt, ja, wie sie einen Haushalt zusammenhalten und schauen, wie man da gut durchkommt. Also das ist schon auch eine Kompetenz, mit Geld umzugehen, aber völlig richtig im Blick auf Geldanlage, was ja heute auch immer wichtiger wird, ist es wichtig, einfach Kenntnisse zu vermitteln. Ja?
Genau. Was ich dann auch immer einen interessanten oder wichtigen Punkt finde, ist, weil Eukocredit ja eben so viel Frauenförderung eigentlich auch betreibt. Und man hat das ja schon damals eben mit der Grameen Bank gesehen, dass die Frauen ganz gute Kreditnehmerinnen sind und eben besser haushalten, weil sie weniger Risiken eingehen. Mhm. Das hat aber auch ein bisschen was mit Gesellschaftsstruktur und Frauen und Rollenbildern zu tun, die teilweise in unterentwickelten Ländern dann eben noch ein bisschen klassischer ausgelegt sind. Und deswegen ist häufig bei Mikrofinanzierung so ein großer Fokus auf Frauen, weil die Performance dann tatsächlich, man misst das ja dann im Risikomanagement, halt bei Frauen tatsächlich besser ist. Und das ist ganz, ganz häufig ein Grund.
Ja, ist auch bei Eukocredit der Grund, warum mehr in Frauen investiert wird. Mhm. Weil man eben auch gesehen hat, dass Frauen dann wieder in die Familie investieren, was dann dadurch natürlich wieder beispielsweise durch Schulbildung auch wieder einen Mehrwert hat für die Entwicklung der Gesellschaft. Mhm. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Ich würde gerne noch ein Thema mit euch streifen. Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen, über nachhaltiges Geldanlegen, über Frauen und Geldanlegen. Jetzt würde ich gerne noch auf das Thema nachhaltiger Konsum eingehen, weil es auch ganz wichtig ist bei diesem Thema, das wir hier heute haben. Weil wir haben es auch schon mal vorhin angesprochen, ist ja irgendwie auch klar, dass der Konsum, den wir gerade haben, vor allem im sogenannten globalen Norden.
Da haben wir wieder das Wort.
Da haben wir das Wort.
Ja, wir lernen dazu.
Genau. dass dieser Konsum die planetaren Grenzen einfach sprengt. Das heißt, wir müssen unseren Konsum umstellen, wir müssen umdenken. Und ja, habt ihr da Ideen, Tipps, Ansätze, wie das gemacht werden kann? Vielleicht bei dir direkt, Annika, die erste Frage. Wie kann nachhaltiger Konsum aussehen?
Ja, da muss ich natürlich, da kommt die Ökonomin in mir raus und direkt an Kreislaufwirtschaft denken. Weg von der Wegschmeißgesellschaft zu kommen. Mhm. Genau, also Circular Economy heißt es ja im Englischen. Die in Brüssel, also bei der Europäischen Kommission in Brüssel, passiert da gerade relativ viel. Die haben tatsächlich jetzt auch in 2015 den ersten Circular Economy Action Plan entwickelt. Die hat auf jeden Fall ein steiles Ziel. Bis 2020 heißt es, wollen sie den Anteil kreislauforientierter verwendeter Materialien verdoppelt haben.
Bis wann hast du gesagt?
2000
20 ist ja schon vorbei.
Kann ja gar nicht sein. Ja, ja genau. Guck mal, das 2030, ist das, was mir aufgefallen ist. Ja. Ne? Eventuell also 2030, da müsste ich dann jetzt nochmal nachlesen. Ja. Ich habe mir 2020 notiert. Aber die Papiere sind ja auch schon ein bisschen älter. Mhm. Sie sind vor 2020 tatsächlich entstanden.
War das auch das Ziel bis 2020?
Ja, kann sein. Mhm. Auf jeden Fall, die Europäische Kommission hat steile Ziele. Ich glaube, das können wir sagen. Auch wenn 2020 jetzt vielleicht nicht stimmt. Also meiner Einschätzung nach ist das aber eher so Kreislaufwirtschaft ein Konzept und es ist eher eine, sagen wir mal, theoretische und konzeptionelle Auseinandersetzung in der Forschung und Politik damit. Und man hat schon ganz gute Vorstellungen, wie so eine Kreislaufwirtschaft funktionieren könnte. Interessant finde ich es allerdings, wie ist denn der Weg dahin? Mhm. Weil der Weg dahin hieß ja starke Umstrukturierung und viel Arbeitslosigkeit in gewissen Bereichen. Mhm. Und wie können wir das lösen? Also über diese theoretische und konzeptionelle Auseinandersetzung, glaube ich, darüber hinaus sind wir noch nicht weit gekommen, leider.
Ja, und was es braucht, sind dadurch auch gesetzliche Vorgaben. Also genau. Die EU hat ja jetzt auch ein Gesetz, dass Geräte repariert werden können müssen und solche Dinge.
Mhm. Ja, was ich sehr gut finde.
Ja, definitiv. Ja. Wie du meinst, weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Wiederverwertungsgesellschaft. Ja. Und Günther, wenn du nochmal zurückblickst, so das Konsumverhalten anguckst aus den letzten Jahrzehnten, hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Und wenn ja, wie sieht die aus, die Veränderung?
Also vielleicht kann ich es vereinfacht so sagen, wir sind im Laufe der Jahrzehnte daran gewöhnt gewesen, dass alles immer sofort und billig zu haben ist. Hm. Und dadurch hat sich eigentlich sowas wie ein Hyperkonsum, also ein Überkonsum entwickelt, durch einen billigen Wohlstand. Die Dinge waren ja auch billig und schnell zu bekommen, weil man überall von der Welt Arbeitskräfte ausgebeutet oder Rohstoffe ausgebeutet hat. Beispiel die Kleidung, Billigklamotten, ist ja unglaublich, was da eigentlich in deutschen Haushalten in den Schränken hängt, Oder immer neueste Smartphone, Und was ich jetzt spannend finde, dass durch die Corona-Krisen und jetzt den Ukraine-Krieg und andere Krisen im Grunde wir jetzt als Gesellschaft bemerkt haben, wir sind ja ordentlich abhängig. Mhm. Wir sind in Lieferketten, die anfällig sind. Mhm. Die Ressourcen werden knapper, die werden irgendwann härter umkämpft sein. Und dass da viele Fragen, das habe ich so in meinem Umfeld, in Runden und Gesprächskreisen auch gehört, die Frage jetzt stärker im Raum ist, was brauchen wir für ein gutes Leben und was nicht. Und das sind wirklich jetzt, wenn man es kurz nennt, bio, fair, regional, saisonal, das sind ja jetzt auch neue Leitbegriffe. Und ich denke, da entwickelt sich in der Richtung ein Bewusstsein.
Sehr viel Bewegung drin. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe jetzt gerade meine Notizen nochmal gelesen. Ja. Also der Action Plan war aus 2020 und die EU committet sich bis 2030.
Also doch noch ein bisschen,
Zeit. Wir haben noch ein bisschen, bis 2030, also in den kommenden 10 Jahren. Wollen Sie kreislauforientierte Materialien verdoppeln? Ja.
Das heißt, wir checken nochmal ein in 2030 und gucken, wie weit ist, wo wir dann stehen.
Genau. Da können wir nochmal Runde Kaffee trinken.
Ja, da können wir Runde Kaffee trinken.
Dann sehen wir ja auch vielleicht, ob dann nicht nur jede 20. Tasse Kaffee fair gehandelt ist, sondern vielleicht dann schon auch jede 10. Das wäre ja auch eine Entwicklung. Ja?
Genau, das ist auch ein Markt, der sich entwickeln soll, genau. Mhm. Ja, schön, super. Wir sind tatsächlich schon fast am Ende der Podcast-Folge. Es hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Da waren super viele Ideen dabei und auch, wie ich merke, sehr viel Konsens zwischen den beiden Generationen, was ich auch mal sehr schön finde. Ich habe noch eine letzte finale Frage an euch. Vielleicht zuerst an dich, Günther.
Ja.
Genau, wenn du einen Wunsch für die Zukunft und das zukünftige Zusammenleben auf diesem Planeten frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass der Traum von einem guten Leben für alle immer mehr Menschen beflügelt. Mhm. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt.
Sehr schön, sehr inspirierend. Und Annika?
Günther hat jetzt so was schön Philosophisches gesagt.
Ja, das ist, und mir fallen so zwei Ader, total.
Annika, das ist schon meine Ader. Ja, und meine Ader ist so die Fakten. So.
Ich hau die Fakten raus, Annika.
Ich habe nämlich zwei Fakten. Das fühle ich mich schon fast ganz schlecht. Aber woran ich immer denke, also das Erste, was mir schon immer so ein Dorn im Auge war, schon immer, Steueroasen. Wie viele Gelder tatsächlich über Steueroasen fließen. Und also ich habe auch ja in der Finanzbranche gearbeitet und ich war geschockt davon, was ich da gesehen habe. Und das ist nicht nur ein bisschen. Und wir reden hier nicht von den kleinen Einkommen der kleinen Menschen, sondern tatsächlich die großen Investitionen laufen in der Regel alle über Steueroasen am Fiskus vorbei. Man kann damit nicht umverteilen. Das ist echt ein Riesenproblem. Man bräuchte da eine Weltregierung, die sich da mal einigt. Ja, aber es gibt natürlich internationale Steuerabkommen, aber es gibt immer wieder Schlupflöcher. Und man kann ja auch anderen Ländern nicht vorschreiben, was sie tun oder lassen sollen. Also es ist so ein Dilemma, kann man sagen.
Und also der Wunsch, diese Schlupflöcher zu stopfen.
Ja, es ist ein utopischer Wunsch. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, um ehrlich zu sein. Also ich wüsste nicht, wie so, weil man, wie gesagt, anderen Menschen oder Ländern nicht vorschreiben kann, was sie tun oder lassen sollen. Das ist eine Sache. Und ich bin ja auch eine Befürworterin der Finanztransaktionssteuer, die tatsächlich auch, finde ich, noch nicht ausgereift genug ist. 2019 gab es anscheinend nochmal einen neuen Vorschlag von Frankreich und Deutschland, aber auch der war irgendwie nicht so ausgereift, fand ich. Die haben vorgeschlagen, dass man 0,2% Finanztransaktionssteuer einführen sollte, allerdings nur auf den Kauf von Aktien von Unternehmen, die eine Bilanzsumme von mehr als 1 Milliarde haben. Das ist halt natürlich eine sehr selektierte Gruppe. Da kommt natürlich dann auch einiges bei rum, wenn man von Riesensummen 0,2% nimmt.
Schauen wir mal. Mal gucken, ob der Wunsch irgendwann in Erfüllung geht. Ja, damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Annika und Günther, herzlichen Dank euch beiden für das schöne Gespräch. Ich nehme super viele Impulse mit und Denkanstöße.
Danke dir, Karin.
Schön, dass ihr da wart. Auch Günther an dich. Danke fürs Mitdiskutieren.
Ja, es war eine Freude für mich und vor allem auch, um Annika zu hören aus der jungen Generation, wie sie sich in die Materie schon eingearbeitet hat. Wir bleiben zusammen weiter am Ball.
Genau. Danke euch beiden. Macht's gut.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Und wir machen nächsten Monat weiter mit der nächsten Folge. Die wird meine Kollegin Sina moderieren. Und in der nächsten Folge werden wir uns die Frage stellen, was ist denn eigentlich genau Ernährungssouveränität? Und dafür laden wir uns Claudia Brück ein. Sie ist im Vorstand von Fairtrade Deutschland. Und ja, wir werden gemeinsam hier diskutieren und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Also ja, seid gespannt und herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.